Nationalpark Radio. Die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz und alle 14 Tage neu, überall wo es Podcasts gibt. Ja, grüß euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Andi Hollinger spricht, schön, dass ihr euch wieder fürs Gseis, fürs Enstal interessiert, für den Nationalpark interessiert, was da so los ist, was sich da so tut. Ja, wenn es uns terrestrisch im Radio hört, dann hört es uns zwischen Radstadt und der Nationalparkhauptstadt Gstaad-Aboden oder ihr hört zu uns auf Radio B138 im Raum Kirchdorf, in dem Fall Mahlzeit, oder ihr hört zu uns irgendwo, weil wir als Podcast ohne Musik auf allen gängigen Plattformen zu hören und zu finden sind. Unser heutiges Thema ist das Lux-Monitoring in der Steiermark und zu Gast bei mir im Studio ist Kirsten Weingart-Dax.
Ja, servus, ich freue mich auch da zu sein. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist, aber bevor wir über das Lux-Monitoring plaudern, plaudern wir ein bisschen über den Lux, oder? Was ist der Lux eigentlich für ein Tier? Wie groß, wie schwer, wie weit springt er? Erzähl uns ein bisschen was über die Biologie.
Ja, das ist sicher der beste Aufhänger in dem Fall, also der Lux ist einer der großen drei, also der großen Beutegreifer und die größte Katzenart, die wir in Mitteleuropa haben. Und wenn ich den immer erkläre, wie groß der ist, dann nehme ich am liebsten eigentlich den Schäferhund her. Also der Lux ist ungefähr so groß wie ein Schäferhund, aber eben sehr selten und kommt in sehr großen Gebieten, also hat einen sehr großen Raumanspruch, sehr große Streifgebiete kommt davor. Und deswegen wird es, wir kommen ja später noch zum Monitoring, ist es auch eine wirkliche Herausforderung, an dem auf der Spur zu bleiben. Ansonsten ist er eine Waldart, also er ist ein Waldbewohner, jagt vor allem auch im Wald oder am Rand davon und ist ganz gut getarnt. Also wenn wir vom Lux reden, dann reden wir über ein Tier mit einer super Camouflage. Deswegen hat er die Fellzeichnung, also das Fleckenmuster. Und das kommt ihm auch wirklich zugute, weil er dadurch wirklich sehr, sehr gut sich verstecken kann. Was die Beutetiere betrifft, nimmt er vor allem das Reh oder die Gams in den Gebieten, wo es das eben gibt. Und ja, also er braucht einfach große zusammenhängende Waldgebiete, um vorzukommen. Aber wenn man jetzt nochmal so auf das Außenbild vom Lux geht, wie schaut er überhaupt aus? Also er ist, wie gesagt, Schäferhund groß, hat einen relativ großen, runden Kopf, diese ganz typischen Pinselohren, einen großen Backenbart und ist hinten so ein bisschen überbaut. Also das zeigt einem schon, dass er enorme Sprunggelenke hat, die er auch bei der Jagd einsetzen kann. Und noch ganz typisch natürlich der Stummelschwanz. Also da muss man auch immer drauf achten, wenn man vom Lux redet, dass der eben einen kurzen Stummelschwanz hat.
Und ist ein Katzel also sympathisch?
Sympathisch, ja, für den, den sympathisch findet. Also da gibt es bestimmt verschiedene Meinungen. Aber es ist natürlich eine sehr, ja, wie ich finde, beeindruckende Art, auch von der Lebensweise. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem auch, ja.
Wenn ich sage sympathisch, dann ist es natürlich, liegt im Auge des Betrachters. Ja, wie sehen das die Betrachter oder wie sehen sie es falsch? Was gibt es für Mythen, was gibt es für Geschichten, wo musst du schmunzeln?
Na, schmunzeln eigentlich so wirklich gar nicht, weil manche oder die meisten Mythen eigentlich man es den Leuten gar nicht vorwerfen kann, dass es Mythen sind, weil es sind zum Teil Legenden, die in alten Büchern noch überliefert werden. Also zum Beispiel, was da immer wieder an einen herangetragen wird, ist, der Luchs wäre der Blutsauger. Also dass er das Hirn oder das Blut seiner Beute saugen wird, das ist tatsächlich einfach falsch überliefert. Das stimmt nicht. Der Luchs jagt natürlich Beutetiere und frisst sie auch, aber der nimmt vor allem das Muskelfleisch. Oder zum Beispiel, dass er von Bäumen jagt oder auch seine Beute auf den Baum raufzieht, wie man das eigentlich nur vom Leoparden in Afrika kennt. Das stimmt, muss man einfach sagen, so nicht. Es kann sein, dass, das ist schon öfter vorgekommen, Luchse mal auf den Fütterungsdächern liegen und von dort aus sich die Weltgeschichte anschauen. Das machen sie gern, weil sie haben gern Plätze mit guter Übersicht. Also warum auch nicht ein Dach einer Fütterung? Im Harz wurden auch Luchse schon in Hochsitzen fotografiert. Also da ist jemand dann wirklich auf den Hochsitz raufgegangen, aufgebaumt, sagt man ja dazu, und oh, schon besetzt, da gehe ich jetzt lieber nicht drauf, da saß schon der Luchs. Genau, also das sind schon Dinge, die vorkommen können, aber er jagt tatsächlich nicht vom Baum. Er ist ein Pirsch- und Ansitzjäger und pirscht sich an seine Beute heran und tötet sie dann mit einem gezielten Drosselbiss. Und was mir in dem Zuge auch noch einfällt, das ist wirklich häufig, wird das mit dem Luchs in Verbindung gebracht, liest man auch ganz oft in der Presse, dass er so ein scheues Katzel wäre. Da müssen wir als Luchs-Leute ganz klar widersprechen. Der Luchs ist nicht scheu, weil scheu würde ja bedeuten, er flüchtet. Es in mir hat mit Flucht, ein Fluchttier zu tun. Der Luchs ist heimlich. Das bedeutet, er lässt sich unglaublich lange auf seine Tarnung. Ja, also er kann sich ganz super in den Boden drücken und auch wenn man auf ihn zugeht, jetzt im Zuge der Feldarbeit oder was auch immer, kann er sich wegducken und dann verschwimmt er so richtig mit dem Untergrund. Aber wenn er dann merkt, dass seine Tarnung aufgeflogen ist, dann rennt er nicht kopflos davon und sucht das Weite, sondern merkt halt, oh, hat nicht funktioniert und trollt sich von dannen. Also wir sagen dazu, er hat eine geringe Fluchtdistanz, aber das hat halt tatsächlich mit Scheu nichts zu tun. Ne?
Ja, also Menschen, die den Luchs-Trail gängern, denen sagen wir immer, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du den Luchs siehst, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Luchs dich sieht. Der Luchs ist einfach ein Katzel und hat keine Angst vor Menschen, sondern ist ihm einfach egal. Ja, da geht halt wer am Luchs-Trail eh gut und eh schön und die sitzt halt irgendwo gut getarnt, ein paar Meter entfernt und
schau mir das Ganze an und genau. Gehe von dannen. Na, wir sagen immer, oder ich sage immer, wenn man das unglaubliche Glück hat, einen Luchs in freier Wildbahn zu sehen, dann kann man eigentlich nach Hause fahren und einen Sekt aufmachen, weil das so ungefähr ist, dass also kann man das einschätzen, wie selten oder wie häufig das ist. Gell? Also auf jeden Fall. Na, also man braucht vom Luchs keine Angst zu haben, auch nicht, wenn Katzen Jungtiere führen. Das ist auch sowas, was häufig angenommen wird. Ich vermute, das kommt so ein bisschen vom Wildschwein, weil man es ja auch oft sagt, ja, wenn so eine Bache Frischlinge führt, dann muss man da echt aufpassen, dass man da nicht dazwischen kommt. Das ist beim Luchs tatsächlich noch nicht beobachtet worden. Oder also, dass man überhaupt eine Katze mit Jungtieren sehen würde, ist ein äußerst, äußerst seltenes und feierungswürdiges Ereignis.
Ihr Herz des Nationalparkradio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute übers Luchsmonitoring in der Steiermark. Kirsten Weingart-Dax ist zu Gast als Spezialistin, als Monitoring-Spezialistin, als Luchs-Spezialistin. Kirsten, wir haben ein bisschen über die Biologie vom Luchs geplaudert. Wir waren jetzt schon bei den Mythen. Der Luchs, der frisst sich ja Tonnen an Fleisch, hört man oft, oder?
Tonnen sind sicher nicht. Also er frisst Fleisch, das ist ganz klar, er ist ein Raubtier, aber Tonnen sind es nicht. Man sagt so, als Faustzahl braucht er ungefähr ein Reh pro Woche oder das sind dann so 50 im Jahr. Das kann ein bisschen mehr sein, wenn zum Beispiel eine Katze viele Jungtiere führt, also zum Beispiel 3 oder 4 und auch einiges an Beute machen. Aber das sind dann wirklich auch speziellere Zeiten. Also so 50, 60 Rehe im Jahr, das kann man sich als Faustzahl merken, dass das ein Luchs nimmt.
Klingt unglaublich viel, trotz allem. Aber wenn man sich vorstellt, dass man so in der Steiermark Ich habe einmal wo gelesen, über 10.000 oder in Österreich über 10.000 Rehe im Straßenverkehr zusammenfährt, dann sind 50 Rehe für ein Luxio relativ wenig wieder.
Ja, so würde ich das vielleicht gar nicht unbedingt vergleichen, sondern man muss sich einfach mal anschauen, auf welcher Fläche der Luchs diese Beute nimmt. Ja, also wir haben in Mitteleuropa Streifgebietsgrößen, also die Gebiete, in denen der Luchs unterwegs ist, die Territorien, die können von 50 Quadratkilometer, also 5000 Hektar, bis 500 Quadratkilometer alles sein. Also in den Kalkalpen zum Beispiel hat man dann so um die 100 Quadratkilometer Streifgebiete und im Bayerischen Wald kommt man sogar an die 500 bei den Kudern, also den männlichen Luchsen. Und wenn man sich da anschaut, dass auf der großen Fläche diese Tiere gerissen werden, dann setzt es das Ganze schon auch ins Verhältnis.
Ne? Okay, der Luchs ist also ein lauer Jäger. Wenn ich jetzt ein Jagdrevier habe, was verändert der Luchs? Also wie verändert der Luchs die biologischen Abläufe, das Zusammenspiel der Kräfte?
Also auf den Lebensraum an sich, muss man sagen, hat der Luchs eigentlich kaum einen Einfluss, ja, also weil er eben so groß unterwegs ist. Wenn ich jetzt ein Jagdrevier habe, was ja im Normalfall von vielleicht 150 Hektar groß ist oder ein bisschen größer, dann kann es sein, wenn ich nicht so viele Rehe habe, also die Lebensraumkapazität nicht so groß ist, also wir reden da von Zahlen, also nicht 1 bis 5 Rehe auf 100 Hektar, und der Luchs nimmt zum Beispiel, also da gibt es Studien und Hochrechnungen, das kann so zwischen 0,5 und 1 Reh pro 100 Hektar, Entschuldigung, ausmachen, dann kann ich das, wenn ich wenig Rehe habe und vielleicht noch einen harten Winter, dann kann ich das schon merken. Nur, weil in meinem Revier auch eben nur ein kleiner Ausschnitt ist. Normalerweise würde ich das auf der Fläche oder wenn die Lebensraumkapazität besser ist, merkt man das nicht so. Was immer wieder gesagt wird, auch bei Leuten, die Luchse regelmäßig im Gebiet haben, ist, dass die Sichtbarkeit der Beutetiere weniger wird. Das heißt also, wenn ein Jäger selbst auf die Jagd geht, dass er das Gefühl hat, es ist nichts mehr da, weil er nichts mehr sieht. Das kann tatsächlich gut sein, weil wenn die Beutetiere die Anwesenheit des Luchses merken, dann ducken sie sich oder drücken sich eher noch in die Deckung rein oder gehen gar nicht so weit auf die freien Flächen raus. Gell? Also auf die Planbarkeit der Jagd, sage ich jetzt mal, kann das schon einen Einfluss haben, wenn ich einen Luchs im Revier habe, wenn ich regelmäßig und ständig einen Luchs im Revier habe. Wenn ich natürlich nur einen Durchzügler habe, dann ist der Einfluss natürlich schon wieder ein anderer.
Weil einfach Wildtiere aufmerksamer, vorsichtiger sind, wenn sie einen natürlichen Feind wissen.
Ganz genau. Also die stellen sich ja auch darauf ein. Das Reh und der Luchs haben Jahrtausende koexistiert. Also sie kennen sich zwar in manchen Gebieten inzwischen nicht mehr, aber wenn sie sich dann wieder kennenlernen, dann stellt sich das auch relativ schnell wieder ein.
Wie kannst du bei deinem Monitoring, über das wir später noch intensiv plaudern werden, Luchse untereinander unterscheiden? Also wenn ich jetzt einen Luchs sehe, dann ist ein Luchs wie der andere, aber du kannst die sicher unterscheiden voneinander.
Genau, also da muss ich erstmal darauf eingehen, das Luchsmonitoring der Steiermark, das mache nicht nur ich, sondern wir sind eine Arbeitsgemeinschaft. Ich mache das zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Peter Gerngroß aus Wien. Und wir haben wir nutzen die Eigenschaft des Luchses eben ganz genau, dass man ihn über seine Fellzeichnung unterscheiden kann. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft vom Luchs. Es gibt unterschiedliche Fellzeichnungen. Also Luchse können groß gefleckt sein oder klein gefleckt oder können auch so Rosetten haben, die man auch wieder vom Leopard normalerweise zum Beispiel kennt. Oder sie können auch ein ganz verwaschenes Fell haben. Und unsere oder meine Aufgabe ist es dann, über Bilder, die wir generieren draußen im Monitoring, verschiedene Flanken miteinander zu vergleichen, um dann zu schauen, okay, an welcher Stelle sehe ich genau, dass das der gleiche Luchs ist, wo sehe ich die gleiche Fellzeichnung. Also die ist wirklich wie so ein persönlicher Fingerabdruck und verändert sich auch nicht vom Jungtier bis zum erwachsenen Luchs. Und das ist eben eine ganz tolle Eigenschaft, weil damit kann ich Tieren auch langfristig folgen und ihr ganzen Lebenslauf quasi abbilden mit dem Monitoring.
Also ein richtiger Fingerabdruck.
Ein ganz individueller Fingerabdruck.
Jetzt ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute über den Lux, wir plaudern übers Lux-Monitoring. Wir haben schon ein bisschen über die Biologie geredet, wir haben über die Mythen geredet, wir haben über den Flächenbedarf geredet, aber wir haben noch nicht geredet, wie viele Luchse jetzt überhaupt da sind oder bekannt sind. Also wie schaut es in der Steiermark aus, wie schaut es in Oberösterreich, Niederösterreich aus, welche Zahlen habt ihr schon außerfinden können, Kirsten?
Also wir bleiben jetzt mal in der Steiermark. Das Lux-Monitoring Steiermark läuft seit Herbst 2022 und geht bis Ende des Jahres. Also muss ich gleich dazu sagen, wir sind einfach auch noch nicht fertig. Also das ist jetzt quasi der Status quo. Wir haben im Bereich Hinterweltalpen bis Mariazell zwei Lux-Individuen nachweisen können. Die waren vorher schon bekannt, die sind dort seit 2020. Und wir haben im Bereich Nationalpark Kalkalpen, also auf der steirischen Seite. Der Nationalpark hat derzeit 5 Tiere, also 5 Luchse, und die strahlen eben auch in die Steiermark aus. Und da haben wir 2 von diesen 5 eben auch dort nachweisen können.
Also 2 der 5 oberösterreichischen Luchse sind in der Steiermark.
Genau, jawohl. Mhm. Und ansonsten ist in Oberösterreich, das müssen wir dann ein bisschen unterteilen, weil dann geht quasi das Donautal, zieht sich dann als Grenze durch und dann müssen wir in Oberösterreich schon ins Mühlviertel gehen und dann können wir auch in Niederösterreich gleich ins Waldviertel gehen, weil das ist der nächste Teil, wo es Luchse gibt oder nächste Bereich. Nur das ist tatsächlich eine andere Population. Also in den Kalkalpen haben wir derzeit einen Bestand, weil es keine Reproduktion gibt. Und im Norden haben wir im Mühl- und Waldviertel Anteil an der sogenannten böhmisch-bayerisch-österreichischen Population, auch kurz BBA genannt. Die ist groß, also da ist Österreich nur ein Teil oder ein Ausläufer davon. Die geht tatsächlich vom Fichtelgebirge in Deutschland an der Grenze zu Tschechien, auch weit nach Tschechien hinein, bis ins Mühl- und Waldviertel am anderen Ende. Und da haben wir eben in Oberösterreich und Niederösterreich Luchse, so circa 5 bis 10, die alle Grenzgänger sind, also zum Teil Grenzgänger nach Tschechien, zum Teil nach Niederösterreich, Oberösterreich, und so viele kommen da vor.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Auch der Luchs hält sich nicht an politische Grenzen, an Bundeslandgrenzen, aber er hält sich sehr an geografische Grenzen. Die Donau ist zum Beispiel eine Riesengrenze.
Also das Donautal mit seinen ganzen Bahnschienen und Straßen und so weiter und in Siedlungen ist tatsächlich eine Barriere. Also wir haben uns jetzt bis jetzt noch nicht, oder es ist noch nicht gelungen, einen Luchs nachzuweisen, der von Nord nach Süd oder wirklich gewechselt ist. Es sind welche schon über die Donau gekommen, aber dann entweder wieder zurückgegangen. Und nein, der Luchs hält sich auf keinen Fall an Landesgrenzen. Und da muss ich noch was hinzufügen. Ich habe nämlich noch einen Luchs in der Steiermark bis jetzt noch nicht angesprochen. Es gibt auch im Bereich Murau derzeit eine Luchskatze, genannt Magi. Und die hat ganz klar gezeigt, dass er sich nicht an Grenzen hält. Die wurde nämlich im Rahmen eines Bestandsstützungsprojekts in Tavis in Italien freigesetzt. Und die hat sich relativ kurzer Zeit dann ab nach Norden gemacht, durch Kärnten durch, hat kurz Salzburg gestreift und ist im Bereich Murau derzeit unterwegs. Also die kommt in der Steiermark tatsächlich noch dazu.
Also wenn sie wollen, sind sie unglaublich mobil. Wenn sie ein Revier haben, dann bleiben sie dort.
Mobil ist beim Luchs so eine Sache. Also man spricht beim Luchs eigentlich von einem schlechten Kolonisator. Also sie haben zwar, sie können abwandern, aber das sind, wenn man es jetzt mit anderen Tieren vergleicht, keine so großen Distanzen. In dem Fall bei dieser Katze ist es wirklich ein bisschen ein etwas Besonderes, eine besondere Situation, weil sie eben von woanders dort hinversetzt wurde und man kann quasi das so interpretieren, dass sie auf der Suche eben nach ihrem Streifgebiet ist. Und da ist jetzt die Frage, ist sie noch auf der Suche oder hat sie sich eben schon irgendwo festgesetzt?
Jetzt haben wir direkt ein bisschen so im Umland geschaut, was tut sie europaweit oder in Mitteleuropa?
Also in Mitteleuropa ist die oder das Thema oder die Sache, dass ja im Endeffekt alle Populationen, die im Westen Mitteleuropas sind, stammen aus Wiederansiedlungsprojekten. Also ungefähr bis 1930, da gab es so das Minimum in Mitteleuropa, was die Anzahl an Luchse betrifft. Da gab es ungefähr nur noch 700, ohne Russland gesehen. Und ab da beginnt im Endeffekt so ein bisschen eine neue Zeitrechnung. Es wurde dann in den 70er Jahren, wurden dann da und dort wieder Ansiedlungsgebiete, Projekte gestartet, also zum Beispiel auch in der Schweiz. Und derzeit besteht Mitteleuropa aus mehreren Teilpopulationen. Also wir reden da zum Beispiel von der Population rund um den Nationalpark Harz oder den Harz, das große Waldgebiet, im Pfälzerwald oder eben auch die schon angesprochene böhmisch-bayerisch-österreichische Population. Also das sind alle Teilpopulationen. Und da gibt es im Zuge einer Initiative inzwischen die Herangehensweise oder das Ziel, Linking Links heißt diese Initiative, dass man eben das koordiniert, dass langfristig diese Teilpopulationen miteinander verbunden werden zu einer großen Population, eben dass ein genetischer Austausch möglich ist. Das ist natürlich total wichtig, vor allem in Populationen, die lange nur in sich sich fortgepflanzt haben. Also ist Inzucht natürlich auch ein Problem und da braucht man unbedingt diesen genetischen Austausch. Und in dieser Initiative haben sich eben Luchsexperten aus Mitteleuropa, also der Herr Gerngross und ich sind da auch Teil davon, zusammengeschlossen, um eben da an einem Strang zu ziehen und langfristig die gleichen Ziele zu verfolgen.
Jetzt haben wir ein bisschen über den Luchs als Tier, als Ort gesprochen. Unser eigentliches Thema heute ist ja das Luchs-Monitoring. Was ist jetzt eigentlich ganz genau Monitoring? Was kann es zutage fördern? Was kann es leisten? Warum macht man das?
Also Monitoring ist, das kann ich heute nur, das werde ich auch noch mehrmals betonen, ist total wichtig, weil wir ohne eine gescheite Faktenbasis oder Datenbasis eben keine guten oder faktenbasierte Entscheidungen treffen können. Also ein Monitoring ist die dauerhafte und fortlaufende Beobachtung von Zuständen oder eben Prozessen oder eben Luchszahlen, Luchsbeständen. Und das müssen wir halt eben tun. Haben wir auch einen Auftrag von der EU wegen der Berichtspflicht, dass wir das Monitoring so ausrichten, dass wir auch Populationstrends oder eben Entwicklungen von Populationen darstellen können.
Also du willst einfach, oder ihr wollt einfach wissen, oder euer Auftrag ist herauszufinden, wie viele Luchse das es in der Steiermark gibt.
Genau, so ganz salopp gesagt, es ist noch ein bisschen mehr. Wir sagen immer, es ist im Endeffekt ein Puzzle zusammensetzen. Es gibt ganz unterschiedliche Hinweise und Informationslevel zum Luchs und da ist es wirklich die Aufgabe des Monitorings, auf großer Fläche einen Status quo faktenbasiert herzustellen und das machen wir eben vor allem in der ganz engen Zusammenarbeit mit Grundbesitzern und Jagdausübungsberechtigten oder eben mit den Jägern und stellen Fotofallen im Gebiet auf, um Luchse zu fotografieren, die eben da durchstreifen und sie dann zu identifizieren und dadurch eben auch zählen zu können.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Methodik da irrsinnig wichtige Sache ist. Macht man es jetzt mit Fotofallen, macht man es mit Beobachtungen, macht man es mit was auch immer. Also ich glaube, dass das Schwierigste ist, dass man mal zu einer Methodik kommt, die erfolgsversprechend ist, oder?
Naja, das hat sich inzwischen eigentlich schon sehr klar rauskristallisiert, dass die Fotofalle oder auch Wildkamera, wie man es auch nennt, das ein super Werkzeug und auch effizient für den Luchs ist, eben genau, weil man ihn anhand der Bilder auch identifizieren kann. Wenn man sich dann überlegt, was vom Aufwand her ein Telemetrieprojekt zum Beispiel wäre, dass man Tiere fangen muss, also es wäre auch noch eine invasive Methode, Fotofallen sind nicht invasiv, also gehen nicht, man muss den Luchs dadurch nicht fangen oder in die Hand nehmen.
Dingfest machen.
Genau, dingfest machen, sondern man kann ihn einfach nur knipsen. Und die Fotofalle hat sich auf jeden Fall schon durchgesetzt. Und man versucht halt vor allem, hat man das Hauptaugenmerk auf Familiengruppen, also Katzen mit Jungtieren, weil die ganz klar das Zeichen einer wachsenden Population oder eben einer vitalen Population sind und deswegen sind die hauptsächlich im Fokus im Monitoring.
Und welche Ergebnisse kann dieses Monitoring bringen? Also man weiß dann halt, okay, es gibt so viel Luchse, gibt es darüber hinaus Erkenntnisse?
Also es ist ganz salopp gesagt die Erkenntnis, wer lebt wo, wann. Und das kann ich eben über diese Bilder machen, die Anzahl der Luchse im Gebiet. Dann kann ich aus diesen Daten oder Informationen auch so schon ein bisschen die Raumnutzung abschätzen. Also wo ist der unterwegs? Luchskuder, also die männlichen Luchse, die überlappen sich normalerweise in ihren Streifgebieten nur in den Rändern. Aber die Streifgebiete der Kuder liegen über denen der Katzen, weil sie sie eben ja in der Ranzzeit Februar, März, in der Zeit, wo sie sich eben fortpflanzen, da müssen die Katzen quasi ablaufen und deswegen müssen die auch irgendwie verfügbar sein. Also die Raumnutzung kann man sich dadurch anschauen, die Verbreitung, wo sind überhaupt Luchse unterwegs. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass man Tiere auch das ganze Leben durch beobachten und dokumentieren kann, kann man wirklich ganze Lebensläufe aufnehmen. Also hat der Kuder, das Luchsmännchen, nochmal sein Revier verlegt oder wie oft hat jetzt diese Katze Jungtiere gehabt und wie viele waren das und so weiter. Und da lassen sich natürlich ganz wichtige Sachen auch von ableiten, wenn ich das langfristig und schön standardisiert, sagen wir da, mache, wie sowas wie die Altersverteilung der Population oder das Geschlechterverhältnis. Wichtig ist in dem Zuge noch, dass Luchse eben so große Gebiete haben, dass man kann nicht überall in der gleichen Intensität mit Fotofallen arbeiten. Deshalb ist es enorm wichtig, dass man eben mit den Kooperationspartnern, also mit den Jagdausübungsberechtigten, mit den Jägern eng zusammenarbeitet, weil die haben auch ganz viele Wildkameras in ihrem Revier stehen. Und wenn man da einen guten Kontakt hat, eine gute Kommunikation und man kann auf diesen sehr wertvollen Hinweise auch noch zugreifen, das ist natürlich dann ein ganz toller Punkt im Monitoring, den man erreicht hat und total essentiell.
Jetzt ist Nationalpark Radio. Den Podcast und die Radiosendung des Nationalparks Gesäuse heute mit dem Thema Luchs Monitoring. Kirsten Weingart-Dax ist bei mir zu Gast. Wir haben schon ein bisschen geplaudert über die Biologie, wir haben schon ein bisschen über das Monitoring geplaudert. Eine ganz interessante oder essentielle Frage ist ja oft bei einem Projekt, wer will das wissen und wer hat Interesse dran? Wie ist das beim Luchsmonitoring in der Steiermark? Wer ist da der Auftraggeber?
Also der Auftraggeber an sich ist das Naturschutzzentrum Bruck an der Mur, weil das der Projektträger ist. Das ist ein bisschen, das muss ich ein bisschen ausholen oder ein bisschen besser erklären, weil dadurch, dass es ein Förderungsprojekt ist, ist eben das Naturschutzzentrum der Träger. Es ist aber dem Ganzen noch eine Steuerungsgruppe quasi untermauert, also durch eine Steuerungsgruppe untermauert. Und das Projekt an sich geht vom Land aus, also wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Landesregierung Steiermark und eben natürlich auch mit den anderen Kooperationspartnern, die in der Steuerungsgruppe sitzen. Das ist zum einen die Steirische Jägerschaft oder auch eben der Nationalpark Gesäuse, der Nationalpark Kalkalpen und noch weitere wichtige Interessensgruppen, die eben bei der Abstimmung zu gewissen Themen wie Öffentlichkeitsarbeit und so weiter wichtig sind.
Das Monitoring will herausfinden, wie viele Luchse wo, wann unterwegs sind, wie weit seid ihr eurem Ziel? Also eigentlich wollt ihr eine flächige Erkenntnis haben, wo ist der Luchs und wie viel und was macht der dritten? Wie weit seid ihr dem Ziel, dass ihr alles wisst?
Also alles wissen wir, glaube ich, nie und das ist auch, das sollten wir auch nicht annehmen oder das würden wir auch nie behaupten. Es ist ganz klar, dass wir uns im Luchsmonitoring auf ein gewisses Gebiet auch konzentrieren mussten. Das ist vor allem das Grenzgebiet eben zu Niederösterreich bis auf der einen Seite Bruck an der Mur und auf der anderen Seite so circa der Nationalpark Gesäuse. Und in diesem Gebiet haben wir, denke ich, schon einen recht guten Überblick gewonnen jetzt durch die Daten und die Fotofallendaten. Trotzdem ist es uns sehr wichtig, dass wir eben diese Hinweise, die wir aus der Jägerschaft oder von Leuten im Feld bekommen, dass wir denen auch ganz konsequent nachgehen, auch wenn es nicht im Fokus oder nicht in diesem Schwerpunktgebiet ist. Also wir versuchen wirklich, jedes Puzzleteil, jedem Hinweis danach zu gehen und haben da auch wirklich schon schöne Sachen rausgefunden. Also man kann nur unterstreichen, ohne Kooperation und auch Kommunikation untereinander wäre das so nicht möglich gewesen. Wir haben zum Beispiel gibt es einen Luchskuder im Bereich Hinterwildalpen bis Mariazell, der heißt Emil, und den konnten wir nachweisen, wie er 2 Jahre, 2022 und 2023, seinen Weg in den Bereich Nationalpark Kalkalpen gefunden hat, in der Ranzzeit Februar, März, und dort anscheinend mal geschaut hat, was da so los ist mit den Katzen. Und das wäre ohne eine Verzahnung von Daten und auch verschiedenen Informationen von Grundeigentümern nicht möglich gewesen. Und das ist, weil ich das mal hier gerade ein bisschen ausführen, wenn ich das ein bisschen ausführen darf, ein ganz wichtiger Punkt im Monitoring, weil für die Leute draußen in den Revieren, wenn die jetzt, sagen wir mal als Beispiel, diesen Emil auf der Fotofalle hatten, dann ist für die klar, ich habe einen Luchs im Gebiet. Das stimmt ja auch in dem Moment, ja. Nur man kann in dem Fall nicht davon ausgehen, dass der da langfristig unterwegs ist, sondern er war eben auf dem Weg wohin. Für die Leute ist es aber in dem Fall klar. Und wenn man das aber dann aufzeigen kann, dass er zwar da hochgewandert ist, aber 4 Tage später schon wieder in seinem angestammten Gebiet war, das wissen wir in der direkten und sehr engen Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Wiener Quellenschutzwäldern, dann ist es eben für die Leute viel greifbarer und für uns wieder ein Puzzlestein mehr, was wir zusammensetzen konnten.
Du hast gesagt, ihr greift auch zurück auf fremdes Bildmaterial von anderen Wildkameras. Was hat jetzt ein Jagdausübungsberechtigter oder ein Grundbesitzer davon, mit euch zusammenzuarbeiten, oder was hat er vom Projekt? Was kann euch eure Information, was kann einem das helfen?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich hoffe, da haben wir inzwischen alle unsere Kooperationspartner auch dorthin überzeugt, dass sie da wirklich was von haben. Also ich sage es, normalerweise sind ja die Jagdreviere schon so klein, dass es eben nur ein Teilgebiet zum Beispiel eines Streifgebiets vom Luchs wäre. Also ich habe eben nur auch einen kleinen Informationsbereich, den ich abdecken kann damit, und wir aus dem Monitoring können dann eben mehr Informationen liefern, also wieder die Puzzleteile zusammensetzen. Klarheit über den Status quo, also es ist alles faktenbasiert, also man weiß dann eben wirklich, was los ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig für manche Thematiken, unter anderem für den Luchs, einen Ansprechpartner zu haben. Also das ist wirklich sehr erfreulich in Gebieten, wo wir schon länger unterwegs sind. Also wir machen auch zusammen, der Herr Genkroos und ich, das Luchsmonitoring in Niederösterreich. Das geht schon ein Jahr länger, seit 2021. Und da zeigt sich das auch, dass Leute, mit denen wir länger zusammenarbeiten, man hat sich schon öfters getroffen, man hat mal im Wirtshaus gesessen und zusammen Mittagessen oder vielleicht sogar Bier getrunken, dass man einfach als Ansprechpartner und Diskussionspartner auch fungiert, weil man kennt sich besser, man weiß, was man vom anderen zu halten hat. Und wir gehen da auch noch einen Schritt weiter, weil es uns wirklich wichtig ist, da vielleicht auch so eine Win-Win-Situation für die Grundbesitzer oder Jagdausübungsberechtigten zu schaffen. Wir stellen unseren Kooperationspartner die Wildtierfotos, die auf ihren bei den Standorten, die in ihrem Gebiet stehen, generiert werden, zur Verfügung. Also das heißt, wenn wir auslesen kommen, dann ist die Frage, gehst mit, hast du heute Zeit, freue ich mich, dann können wir auf der Fahrt schon ordentlich ins Thema einsteigen und dann schauen wir uns zusammen die Bilder an. Und da hat sich schon gezeigt, dass das wirklich für sehr viele ein wirklicher Wissensgewinn ist, weil dann vielleicht die Wildschweine, also die Sauen, doch schon länger da sind, wie sie dachten, oder doch dann schon im Winter auch auf über 1000 oder 1400 Meter oder wie auch immer. Also da freuen wir uns natürlich sehr, wenn das dann für die andere Seite auch ein wirklicher Wissensgewinn ist und wir da auch wirklich was dazu beitragen können. Also das wollen wir nicht nur in eine Richtung spielen.
Das heißt, du hast deine Wildkamera draußen, die fotografiert hoffentlich dort und da einmal einen Luchs, aber ganz oft natürlich andere Tiere und an diesen bist du wieder nicht so interessiert, aber der Grundbesitzer vielleicht.
Also an denen bin ich auch auf jeden Fall interessiert, weil das natürlich auch wichtige Infos und Faktoren sind. Aber natürlich zum Beispiel, wenn es jetzt um Schalenwild geht, also Reh, Rothirsch und Schwarzwild und Gams zum Beispiel, also Schwarzwild, Wildschwein, Entschuldigung für die Jägersprache in dem Fall. Ja klar, also da sind natürlich die Grundeigentümer daran interessiert, was bei ihnen los ist.
Man hört aus deinem Akzent, du bist keine Einstollerin, du bist wahrscheinlich auch keine Steirerin, ihr habt praktisch internationales Personal in eurem Projekt und du hast da internationale Erfahrung, die du einbringst. Du machst international nur laufend Dinge. Was tut sie alles?
Ja, also erstmal nein, ich kann es natürlich nicht verhehlen beim Akzent. Ich bin in Deutschland geboren, ich komme aus Rheinland-Pfalz, also genauer aus Kaiserslautern. Und ja, ich bin eine Zugereiste. Also ich bin ich wohne mit meinem Mann und meinen Kindern im oberösterreichischen Ennstal, bin da zu Hause und ja, habe meinen Weg dort über den Bayerischen Wald oder besser den Nationalpark Bayerischen Wald gefunden. Da bin ich nämlich zu meiner Diplomarbeit hingegangen. Ich habe in Freiburg vorher Forstwissenschaften studiert und habe in dem Zuge im Bayerischen Wald ganz eng mit den tschechischen Kollegen vom Nationalpark Šumava, der ist genau auf der anderen Seite der Grenze, also es ist ein großer Naturraum und wir haben schon 2009, es ist tatsächlich jetzt auch schon länger her, dort gemeinsam das Fotofallmonitoring des Luchses in diesem Bereich etabliert. Also das ist ungefähr ein Raum von ungefähr 1000 Quadratkilometer und das ist wirklich was, wo ich auch heute noch stolz darauf bin, weil das ist inzwischen ganz normal ins Forschungsrepertoire dieser beiden Nationalparke übergegangen. Also dieses Monitoring auf einem ganz hohen Standard, hohe Qualität, läuft schon seit über 10 Jahren und da gibt es natürlich auch ganz interessante Erkenntnisse aus diesem Projekt oder aus dieser Forschung. Und ja, international, das ist beim Luchs tatsächlich nicht so schwer. Also wir agieren oder beraten oder kommunizieren sehr international, auch in verschiedenen Netzwerken, entweder auf wissenschaftlicher Basis oder eben mit Kollegen, wo es darum geht, wie optimieren wir das Monitoring, wie können wir die Methoden noch besser machen und deswegen sind wir da eng verknüpft. Ich durfte im Harz, im Nationalpark Harz, bei der Etablierung auch des Fotofallmonitorings mitwirken und arbeite zum Teil auch mit den norwegischen Daten zum Beispiel. Also die nehmen mich quasi, die engagieren mich auch für den Bildvergleich und das ist tatsächlich eine anspruchsvolle Nummer da oben, weil die haben sehr verwaschene Luchse und da muss man schon mit größter Akribie vorgehen, diese Luchse da zu identifizieren oder zu bestimmen. Aber insgesamt ist die Luchsgemeinschaft so nicht besonders groß. Man kennt sich und deswegen agiert man eben auch international.
Der Luchs und das Luchs-Monitoring in der Steiermark sind heute das Thema im Nationalpark Radio. Bei mir zu Gast ist Kirsten Weingart-Dax, Spezialistin, Monitoring-Fachfrau. Spannende Frage für mich wäre, Kirsten, wo siehst du die Rolle des Nationalparks Gesäuse beim Thema Luchs?
Ja, also der Nationalpark Gesäuse ist sicherlich eine wirklich, wirklich große Informationsplattform. Das muss man ja wirklich den Nationalparks auch lassen. Das haben sie drauf. Wissensvermittlung, Bewusstseinsbildung ist natürlich, was den Luchs betrifft, sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist er sicher mit seinen 200 Quadratkilometern, also 20.000 Hektar Lebensraum für den Luchs, potenzieller Lebensraum, aber eben nur ein Teil Lebensraum, weil er ganz einfach nicht genug Fläche hat, um jetzt viele Luchse potenziell zu beherbergen. Also das ist aber auch sehr wichtig, weil eben das ganze Umfeld da auch ja, zusammenschweißt oder dass man da eben auch zusammenarbeitet. Der Nationalpark Gesäuse ist wichtiger Kooperationspartner für uns auch im Monitoring. Also auch dort stehen Fotofallen, weil wir natürlich auch da schauen wollen, sind da Luchse unterwegs und auch eben im Umfeld. Und ich glaube, dass zum Thema Luchs es das Wichtigste ist, dass jeder auf seine Weise über seine Kanäle über den Looks faktisch informiert. Und wenn man das an einem Strang tun, dann kann da, glaube ich, auch viel in die Fläche gehen. Also die Nationalparks haben ja auch da wirklich tolle Programme für Schulklassen oder Veranstaltungen. Und das ist natürlich eine, wie vorhin schon gesagt, große Informationsplattform.
Also du siehst da eine große Verantwortung in der Bildungsabteilung des Nationalparks.
Ja, auf jeden Fall. Und das können sie ja auch, gell? Also das sollte man dann auch schön rausarbeiten, auf jeden Fall.
Was stimmt dich positiv oder warum glaubst du, dass der Lux eine Chance haben könnte, bei uns wieder Fuß zu fassen, einen fixen Lebensraum zu finden?
Na, da muss ich ganz klar sagen, dass positiv und optimistisch stimmt mich da die Zusammenarbeit mit den Leuten draußen. Also wenn man da, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen länger mit den Leuten unterwegs ist, es kommen immer mehr interessierte Fragen. Die Stimmung hinsichtlich des Luxus ist nicht schlecht, also die ist besser. Das geht zum Teil von den Leuten, ist es wurscht, also sie stehen neutral zum Lux bis zu interessiert und aber auch, muss man ehrlich sagen, mit was will ich mit dem Viech, was brauche ich das Viech? Das ist auch legitim, weil gewisse Bereiche oder große Flächen, auch zum Beispiel in der Steiermark, einfach seit Jahrzehnten keine Berührung mehr mit dem Lux hatten. Und deswegen fragt man sich natürlich, warum muss ich mich vielleicht umgewöhnen oder für was braucht es den? Aber insgesamt hat der Lux weniger Konfliktpotenzial als andere große Beutegreifer. Er ist grundsätzlich bei Nutztierrissen, also landwirtschaftlich, kein großes Problem. Es kann durchaus mal zu Nutztierrissen kommen, aber das ist ein ganz anderer Extent, eine ganz andere Häufigkeit, wie jetzt zum Beispiel beim Wolf. Also da haben die Landwirte dann auch weniger dazu. Und ja, was stimmt mich optimistisch? Es ist man merkt schon, dass es eine gewisse Toleranz für den Lux gibt, vor allem lokal. Es gibt inzwischen viele Leute, die ein bisschen über den Tellerrand schauen möchten. Und man hört da und dort auch schon immer wieder, dass es ein wachsendes Bewusstsein für eben das Fehlen dieser Art in den heimischen Wäldern gibt. Ja, es ist einfach eigentlich eine heimische Wildart und das fällt inzwischen auch einigen oder vielen Leuten auf. Das geht sogar so weit, das ist jetzt zwar nicht die Regel, aber wenn jemand schon mal einen Lux, das Glück hatte, einen Lux zu sichten, dann reden es da eigentlich sehr begeistert drüber, weil das natürlich, also der Anblick eines Luxes, das ist einfach ein schönes Viech, kann man mal, glaube ich, so sagen. Gell?
Ganz was Besonderes. Du hast gesagt, Webseiten ist dann noch ganz wichtig, liegt dir am Herzen. Wie ist die gegangen?
www.luxfachleute.at möchte ich in dem Zuge betonen. Da haben sich die Lux-Leute in Österreich zusammengetan und eine Website erstellt, wo man sich die aktuellen Infos und Verbreitungskarten und so weiter runterladen kann. Und natürlich auf der Website des Österreich-Zentrums für Bärwolf-Lux finden sich dann die gleichen Karten. Also da wird man auch fündig.
www.luxfachleute.at.
Jawohl, ganz genau. Und insgesamt möchte ich noch sagen, auch zum Monitoring betreffend, es ist einfach wirklich toll, wenn man im Laufe eines Monitorings dann genug Fakten gesammelt hat, dass man auch darüber diskutieren kann. Und das ist eigentlich so auch unser Wunsch, wenn wir schon diskutieren, und man kann auch streiten über große Beutegreifer, aber wenn wir das tun, dann tun wir es doch bitte über Fakten und mit Fakten und eben nicht über Geschichteln. Und deswegen ist das Monitoring gut aufgestellt und langfristig so gut in ganz enger Zusammenarbeit und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren Leuten draußen.
Was würdest du dir persönlich für den Lux wünschen?
Ja, einfach, dass er wirklich wieder ankommt und als Standortfaktor, sage ich jetzt mal, in den heimischen Wäldern toleriert wird, dass er quasi den Platz am Tisch zwischen den anderen Arten bekommt, wo er meiner Meinung nach auch hingehört, und dass man über das ganze Thema sachlich und möglichst unemotional reden. Und wenn man das schaffen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und der ist auf jeden Fall gut für den Lux.
Wie lange dauert euer Projekt noch? Wie lange hast du Zeit? Oder wie lang ist dein Beobachtungszeitraum jetzt einmal fürs Erste?
Also fürs Erste ist das Monitoring-Projekt bis Ende diesen Jahres angesetzt. Dann werden wir mal das alles zusammenfassen, analysieren und in einen Endbericht packen und dann schauen, wo im Endeffekt, wie dann weiterläuft, das ist noch nicht klar. Also bis jetzt ist wirklich Ende des Jahres oder maximal Mitte des nächsten Jahres, dass die Fotofallen stehen. Und das müssen wir dann einfach mal schön zusammenfassen und auf den Boden bringen.
Aber super wäre es natürlich, wenn es da dann ein Folgeprojekt gäbe, wenn man wirklich langfristig über viele, viele Jahre einfach Daten, Fakten, Erkenntnisse hat.
Das ist im Monitoring immer gut, nur da bin ich in dem Fall die Falsche als Auftragnehmer. Da bin ich nicht die das entscheidet, aber wünschenswert wäre es natürlich, vor allem, weil man jetzt tolle Verbindungen aufgebaut hat und es wäre natürlich sehr schade, wenn dieser Infostrom in beide Seiten wieder abebben würde.
Also der flammende Appell an dieser Seite, an die Entscheidungsträger, dieses Lux Monitoring weiter zu beauftragen in den nächsten Jahren. Das war's, Nationalpark Radio für heute. Wenn's wollt, nächste Woche wieder von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz oder alle 14 Tage neu, überall wo es Podcasts gibt. Wir sagen danke fürs Zuhören. Heute waren wir Kirsten Weingart-Dax und Andi Hollinger. Viert Dank. Und übrigens ist Nationalpark Radio und auch der Podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.